Ja, liebe Leute, ihr hört das Informationsmagazin A bis Z Spezial. Ich bin Earthman from the Underground und das sagt wie immer, hallo Leute. Celtic Fork aus Kanada konntet ihr jetzt hören. Die Formation, die nennt sich Lea. Der Titel Light of the World und das dazugehörige Album, das trägt den Namen Ancient Winter. Ja, heute die Ausgabe von A bis Z Spezial, die hat ein Thema. Es geht um das 65 Jahre Jubiläum von unserem Egerpark. Das sind dann zwei Gespräche und ein Beitrag. Und meine beiden Studiogäste sind anwesend. Und naja, im Vorfeld, sie haben, Ben, schon fleißig miteinander gesprochen, Erinnerungen und Kenntnisse ausgetauscht. Und alleine daran habe ich gemerkt, wir könnten eigentlich eine 4- oder 6-Stunden-Sendung machen, weil die beiden Herren haben so viele Kenntnisse zu dem, ich sage es einfach mal, Gelände auf dem Syriaksberg, dem jetzigen Egerpark. Also ihr könnt euch wirklich freuen auf die vielen, vielen, vielen Informationen zu dem Thema. Die Musik zusammengestellt, ja, die habe ich, Earthman from the Underground. Und wenn es um Erfurt geht, da komme ich um einen Musiktitel nicht drum herum. Und den sage ich nicht an, den spiele ich jetzt einfach mal.
Ich gehe so gern durch unsere engen Gassen. Ich mag das Flair im alten Kaisersaal. Ich liebe das Andreasviertel, die Krämerbrücke und das Rathaus allemal. Der Petersberg natürlich und die Eger, na klar, gehören schon immer zu uns, ist das nicht wunderbar? Mein Herz, das schlägt für Erfurt, für unsere Heimatstadt, die uns so viel zu schlägt für Erfurt, mitten im Thüringerland. Ja, es ist so richtig schön hier, hier bleibt man gern ein Leben lang. Ich höre gern den Klang der Gloriosa, ich mag den Anger und den Fischmarkt sehr. Der Steigerwald, die Fachwerkhäuser sind einfach spitze, auch der Dom und vieles mehr. Und wenn es was zu feiern gibt, was immer es sei, da ist bestimmt ganz Erfurt, ja alt und jung dabei. Mein Herz, das schlägt für Erfurt, für unsere schlägt für Erfurt, mitten im Thüringerland. Ja, es ist so richtig schön hier, hier bleibt man gern ein Leben lang.
In Vorbereitung auf diese Sendung, da bin ich ja seit vielen Jahren mal wieder durch unseren Egerpark geschlichen. Und naja, ich war doch erstaunt, was es da alles für Schönheiten zu bewundern gibt. Und ich habe doch gemerkt, also eine Stunde reicht da überhaupt nicht aus. Man braucht im Grunde genommen einen ganzen Tag, bis man da im Grunde genommen einmal die ganze Runde vom Haupteingang bis zum Eingang Gotha Platz und wieder zurück absolviert hat, um auch die vielen, vielen Möglichkeiten sich da anzuschauen, die Sehenswürdigkeiten anzuschauen, die es da gibt. Nur der Egerpark, die ganze Geschichte ist ja schon viel, viel, viel älter. Und wir reden jetzt über alles, was da so in den vorherigen Jahrzehnten im Egerpark passiert ist, mit Chris Lange von den Stadtwerken Erfurt. Er ist der Betriebsleiter, der aktuelle Betriebsleiter von unserem Egerpark. Hallo, Herr Lange.
Hallo, Herr Ruder.
Herr Lange, was macht man eigentlich so als Betriebsleiter im Egerpark?
auf jeden Fall viel im Gelände sein, sich anschauen, wie die aktuellen Bestände aussehen, wie die Pflanzen aussehen. Mitarbeiterführung ist ein großes Thema. Natürlich auch die Baumaßnahmen leiten und betreuen, einkaufen, alles, was so dazugehört, um einen Betrieb in der Größenordnung oder auch eine schöne Parkanlage zu führen.
Die Geschichte der internationalen Gartenschauen in Erfurt beginnt mit der Urgartenschau in Vogelsgarten 1865. Welche weiteren Gartenschauen gab es im Stadtgebiet bis 1940?
Es gab dann 1876 eine allgemeine deutsche Gartenbauausstellung, die im Augustapark stattfand. Das war am Rande des Steigers. Eine thüringische Gewerbe- und Industrieausstellung, die war 1894 auf dem Gelände des späteren Stadtparks, und noch eine Gartenausstellung 1902 auf dem heutigen Gelände der Thüringhalle.
Ab 1880 wurde der Syriaksberg in kleinen Schritten in eine kommunale Grünanlage umgestaltet. Naja, bedingt durch die Entfestigung beginnend 1873, also die Beseitigung der Stadtbefestigung von Erfurt. Und diese kommunale Grünanlage, die wurde im Mai 1928 endgültig eröffnet. Was von dieser ersten Grünanlage existiert noch heute, eventuell auch als Rest im Egerpark?
Also zum einen die Flächen im Waldpark, also dieser waldartige Bestand rund um die Syriaksburg. Die Syriaksburg als Festungsanlage natürlich, die ist da. Die Krollmannshöhe, das ist so ein Aussichtspunkt in der Nähe des Gästehauses Buchenwaldblick, wo man einen Blick hat auf den Glockenturm vom Ettersberg, auch mit der Skulptur, mit dem Rufer von Professor Fritz Krämer, der direkt in Kontakt auch mit der Befreiungsgruppe, mit der Häftlingsbefreiungsgruppe tritt. Dann haben wir am Gotha Platz das Sühnezeichen, was dort an der Gotha Straße im Park steht, das Sibyllentürmchen aus dem Mittelalter, schon ein Relikt, was aus vorherigen Zeiten ist, das Weitrad vor dem Gartenbaumuseum, was auch zur Erfurter Geschichte mit dazugehört, die Gestaltung in dem Kanonenhof, die in den 30er Jahren schon gemacht wurde, also dieser Kräutergarten, der existiert bis heute, und man sieht ganz viele Strukturen, die Wegestrukturen, die existieren aus der Zeit, die alte Gotha Straße, die ist erst in den 30er Jahren rausgelegt worden auf die heutige Gotha Straße, ging früher durch den Park, die alte Reichsstraße, das ist auch die Wegestrukturen bis hin zu diesen Strukturen, die man aus dieser Nutzung als Kaserne hatte. Man brauchte ja für die Kasernennutzung auch Exerzierplätze, große Platzanlagen. Das ist so der Bereich der heutigen Wasserachse. Das ist auch aus dieser Zeit noch so rudimentär erhalten geblieben.
Sie sagten jetzt alte Gotha Straße. Muss ich mir das so vorstellen, dass im Grunde genommen vom Eingang Gotha Platz eine Art Straße so verlief, naja, eigentlich die jetzige Hauptachse im Egerpark, dass es früher eine Landstraße war?
Richtig, Herr Ruder. Genau, unten ging es rein und oben an der Tankstelle ging es wieder raus. Das war die alte Straße und die hat man dann rausgelegt auf die neue Gotha Straße.
Und bei meinem Rundgang da sind mir doch einige ältere Bäume aufgefallen. Sehr schöne Exemplare. Welche von den Bäumen sind denn nachweislich, ich sage einfach mal, um 1880 gepflanzt worden?
Also wir haben 7 Stück, die sind vor 1880 gepflanzt worden. Das sind 5 Rotbuchen im Waldpark und im alten Frühblühergarten, ein Feldahorn um 1854 und eine Stieleiche, die steht im heutigen Liliengarten. Die ist um 1868 gepflanzt worden. Also auf dem Plateau, wenn man auf den Steiger blickt und in Irisgarten schaut, da steht eine mächtig große Stieleiche, die hat eine Baumhöhe von 20 Metern, einen Kronendurchmesser von 20 Metern und einen Stammumfang von 3,90 Meter. Das ist schon ein schönes altes Exemplar. Das sind unsere Baumveteranen aus der Zeit vor 1880, und dann haben wir nochmal 81 Bäume in diesem Bereich, die in der Zeit zwischen 1880 und 1920 gepflanzt wurden.
Bei den Bäumen, das interessiert mich jetzt gerade nochmal, sind die nach der Entfestigung oder gibt es da vielleicht auch Erkenntnisse, dass die schon zu Zeiten der noch existierenden Kaserne da oben gestanden haben könnten?
Da gibt es auch das müsste man nochmal schauen in alten Karten. Wir haben ja im Parkpflegewerk Herr Ruder, wo wir so ein Stück weit Überlagerung von alten Plänen im Jahr 2010, 2011 gemacht haben, um mal zu sehen, welche Wegestrukturen sind alt, wie hat sich das im Egerpark verändert, auch in den 50er Jahren, in den 60er Jahren, was gab es da für Veränderungen in den 70er, 80er Jahren. Und das könnte man natürlich auch nochmal schauen bei den Überlagerungen von den Bäumen, ob es da auch den einen oder anderen Baum im Bereich der Festungsanlage gibt, der älter ist. Aber das sind jetzt unsere nachweislichen Bäume, die ich eben genannt habe, die wir im Baumkataster haben, die dort in dem Bereich stehen.
War das eigentlich seinerzeit eine öffentliche Grünanlage oder mussten die Leute da schon irgendwie einen kleinen Obolus an den Erfurter Verschilderungsverein entrichten?
Ich denke, das war eine öffentliche Grünanlage zu der Zeit.
Naja, und was hat sich in dieser Anlage bis 1940 alles verändert, denn es gab da ja doch eine ganze Reihe von Umbaumaßnahmen. Was wurde da entgegen 1928 bis 1940 schon neu, vielleicht auch zusätzlich errichtet?
Das lässt sich schwer nachvollziehen an unserem Plan. Ich vermute mal, also Karl Rotter hat damals mit dem Erfurter Verschönerungsverein dort viel oben auf den Flächen getan. Es gab zum Beispiel den heutigen Gräsergarten, das war früher mal ein Rosengarten. Dort hat man viel getan im Südhang, da wo heute der Liliengarten ist und wo wir auch wieder einen Naturgarten angelegt hatten. Da hatte man damals auch schon einen Steingarten. Es gab schon einige Schauflächen. Man hat den Aussichtsturm wieder begehbar gemacht, hat dort oben einen Aussichtspunkt draufgebracht in den 30er Jahren. Und man hat auch in den 30er Jahren dann den ersten Kräutergarten in der Zyriaksburg angelegt, da wo er heute auch noch ist. Das sind so die ersten Arbeiten. Und so richtig los ging es dann auch erst nach dem Krieg dann wieder mit den nächsten Schritten, als man dann die Vorbereitungsarbeiten gemacht hat für Erfurt Blüht, wo man dann dort das Gelände dann nochmal erweitert, vergrößert, verschönert hat.
Was ich ja lange Zeit nicht wusste, sind die umfangreichen Sportanlagen oben auf dem Cyriaksberg. Ich muss mir das jetzt irgendwie mal vorstellen können und die Leute da draußen ja auch. Wo war im Grunde genommen vor 1940 Schluss mit der Parkanlage und wo begannen die Sportanlagen?
Also wenn man gut kann man das, Herr Ruder, erklären am Beispiel vom Danakil. Das war ja früher die Zentralgaststätte, jetzt das heutige Danakil. Und wenn man da gedanklich eine Linie zieht, kann man das Gelände teilen von Nord nach Süd. Also alles, was in Richtung Gotha, sage ich mal, geht, Richtung Schmira, das war noch nicht da, das waren Felder, zumindest zu Erfurt Blüht in den 50er Jahren. Da war dort der Sportplatz, da wo das Danakil ist, da wurde Fußball gespielt. Stückchen neben dem Gebäude. Und mit der Erweiterung zur Samenexportschau waren dann an den heutigen Flächen der Hallen 2 und 3. Dort war der Tennisplatz eingerichtet. Es war auf der Wiese noch ein Spielfeld und weiter oben war dann ein Wirtschaftshof. Das waren so die Sportplätze, die dort in dem Bereich angesiedelt waren.
Naja, und hatten die Leute denn da auch irgendwie noch gastronomische Einrichtungen, denn das gehört ja zum Sport mit dazu und naja, irgendwelche, ich sage es einfach mal, Umkleideeinrichtungen.
Ich würde es vermuten, dass es dort oben auch das gab. Also man sieht, wenn man auf die Gartenschau schaut, auf den Parkplan, den ich mitgebracht habe, es gab damals auch schon eine AO-Gaststätte, es gab eine Trinkstube in der Caponiere, da wurde wahrscheinlich dann mehr getrunken als gegessen, wenn das Wort sagt, das sicher auch aus. Und die erste Parkverwaltung, die alte Verwaltung, war wohl auch damals eine Gaststätte.
Ja, das hatte man mir von anderer Stelle schon bestätigt, dass das tatsächlich eine als Gaststätte gebaut worden ist. Aber mich interessiert jetzt nochmal, Sie sagten Samenexportschau. War das jetzt so eine Art kleiner Ausstellung im Bereich der Sportstätten? Was meinen Sie jetzt damit?
Das war die zweite Ausstellung. Also Erfurt Blüht war 1950 und die Samenexportschau war dann 1955. Hier in Erfurt gab es ja unzählige Samengärtnereien, die auch Erfurts Ruhm begründet haben. Und die haben natürlich hier am Standort Erfurt eine erste große Exportschau gemacht, um auch zu zeigen, was hat man hier, was kann man auch verkaufen, was will man exportieren. Und da hat man das Gelände nochmal erweitert, Herr Ruder. Also man hat dann, ich hatte ja die Grenze gerade gezogen im Bereich Danaki, man hat das noch ein Stückchen Richtung Schmira dann die Flächen erweitert, hat dort auch mobile Hallen aufgebaut, sogenannte Leichtbauhallen und hat dann zum Beispiel auf dem Gelände des heutigen Wirtschaftshofes auch Ausstellungshallen gesetzt.
Ich bin noch mal bei den Sportanlagen. Die Leute mussten da ja jetzt irgendwie hinkommen. Haben sie jetzt einfach die Landstraße da nach Schmira und Gotha genutzt oder sind die da vom Gotha Platz aus irgendwie auf diversen anderen Wegen dahin gekommen? Denn das waren ja einige Leute, die da dann auch zum Fußball gegangen sind, die zu anderen Sportveranstaltungen gegangen sind. Die mussten da ja irgendwie hoch und runter. Wie haben die das angestellt?
Da haben Sie recht, Herr Rudert, die Linie 2 gab es noch nicht. Also man ist dann wahrscheinlich mit der Straßenbahn bis zum Gotha Platz gefahren. Da war der Eingang vom Kulturpark Zürichsburg damals. Man hat später dann an der Höhe der Tankstelle, da wo heute die Stiftung Naturschutz im Spielplatz ist, da hatte man dann in den 1955 auch schon Eingang errichtet. Nicht an dem heutigen Platz, sondern etwas tiefer. Und man hatte natürlich auch den Zugang vom Südeingang schon hoch auf die Flächen, sodass man auch von Hochheim und vom Luisenpark hoch auf die Sportplätze kam zu Fuß.
Der jetzige Eingang Gotha Platz, war das schon immer ein Eingang für diese Anlagen?
Ja.
Aha. Dann mal weiter. Im Oktober 1945 gab es in Erfurt an anderer Stelle wieder eine regionale Gartenschau dieses Dingens da an der Thüringhalle. Durch den Platzmangel wurde danach die Errichtung einer neuen Anlage auf dem Syriaksberg beschlossen, die sich an den Gestaltungsprinzipien der Reichsgartenschau orientierte. Eröffnet wurde diese Anlage am 6. Juli 1950 als Gartenschau unter dem Motto Erfurt blüht. Wo genau war jetzt diese erste Gartenschau, flächenmäßig angeordnet?
Die war flächenmäßig angeordnet, also die Besucher sind zum Gotha-Platz reingekommen. Das war der Haupteingang damals für diese Gartenschau und das Gelände endete so in Höhe Danaki, so wie ich die Linie gezogen habe. Und es waren große Flächen im Bereich des heutigen Danakils, Ausstellungsflächen, aber auch am Südhang. Es gab schon die ersten Ideen zur Nutzung des heutigen Irisgartens, den hat man damals schon genutzt. Und auch die Flächen vor der Zürichsburg, dem heutigen Skulpturengarten. Dort hat man auch schon die ersten Strukturen angelegt, Wegestrukturen, die man auch heute noch erkennen kann. Die sind seit dieser Zeit gleich geblieben, wenn man auf die Pläne schaut.
Naja, und wie ist das mit Kultureinrichtungen, die da irgendwie um 1950 entstanden sind? Was ist da noch da oder was hat man da errichtet?
Man hat vieles mobil errichtet, was man später wieder umgesetzt hat. Man hat aber zum Beispiel die alte Verwaltung, die ich sagte, schon genutzt. Man hat die Sternwarte dann genutzt, zum späteren Zeitpunkt zumindest als Kultureinrichtung. Und man hat die ersten Strukturen auch im Förstergarten angelegt, die Terrassen angelegt, dort mobile Pavillons aufgebaut, die man später natürlich dann, als man dann den Garten zu Ehren von Karl Förster angelegt hat, wieder umgebaut hat. Aber das sieht man gut auf dem Plan von 1950, was da an Strukturen schon da war. Und Herr Ruder, ich darf nicht vergessen, es gab damals eine Kleinbahn. Also Mobilität war damals auch schon ein gewisser Punkt, so wie heute auch. Menschen, die vielleicht Beeinträchtigungen haben und nicht so gut laufen können oder auch Leute, die gerne mal mobil unterwegs sind, die konnten damals mit einer Dampflok durch den Park fahren.
Also jetzt, damit das die Leute auch richtig verstehen, durch den Park fahren, war das jetzt so eine Bahn, die im Kreis gefahren ist oder aber sind die Leute irgendwie vom Gotha Platz aus hochgefahren?
Die ist im Kreis gefahren. Der Bahnhof, der Hauptbahnhof, der war im heutigen Spielplatzareal, da wo der Rundbau ist. Und dann hat die Bahn eine Runde gedreht, gab mehr, ein oder zwei Modelle. Also der Herr Maulhardt hat ein Bild mitgebracht von Moritz. Ich habe ein Bild im Archiv gefunden von der Bahn, die hieß Lisa, von der Zugmaschine. Und leider gab es das nur wenige Jahre. Die ist dann nach Dresden weitergegeben worden. Und 1961 hat man das dann schon mit Benzin und mit einem IGA-Express dann betrieben.
Heißt das jetzt, diese Bahn von 1961 immer noch?
Nein, da fuhr sie nicht mehr. Aber man sieht noch ein paar Spuren im Waldpark. So eine alte Trasse ist da noch erhalten geblieben. So eine alte Trasse, wo mal die Schienen lagen. Das kann man noch zumindest, wenn man das weiß, kann man das noch nachvollziehen, dass hier die Bahn mal lang gefahren ist.
Sie sprachen jetzt schon Karl Förstergarten, damit sich die Leute das auch vorstellen können. Ist das ein Garten, der sich oder damals in dem Bereich befand, im Grunde genommen schon hangabfallend in Richtung Hochheim?
Nee, hangabfallend Richtung Gotha Platz.
Ach so.
Das war zur IGA-Gründung, waren das die Gärten der Jugend. Man wollte da auch was Besonderes dort auch machen und hat dort mehrere Themenbereiche angelegt in den Gärten der Jugend. Es gab einen Jugendtanzplatz, es gab den so einen Rundsitzplatz, der sogenannte Märchenerzähler, und man hat mehrere Pavillons aufgebaut, Pavillon der Sowjetunion, auch ein Pavillon der Jugend, wo man so eine Art Berufsberatung und sowas gemacht hat, welche Berufe kann man lernen, und das waren die Gärten der Jugend, und ab 62 wurde es dann oder 63 dann der Karl-Förster-Garten.
Was ist von Erfurt Blüht, also wirklich von den ersten Anlagen, jetzt heute noch irgendwie im Egerpark erhalten?
Na, auf jeden Fall Wegestrukturen, Mauerstrukturen, die ersten Mauerstrukturen, die man dann auch unten im Waldpark sieht. Das Gebäude, die alte erste Parkverwaltung, die alte Verwaltung, also das Gebäude zwischen dem heutigen Mainz-Pavillon und der Sternwarte. Das ist so ein Gebäude, was in der Zeit ausgebaut, erweitert wurde. Und ja, die anderen Gebäude gab es teilweise schon vorher. Die hat man schon halt genutzt, weil die auch schon vorher da waren.
Mir hatte jetzt eine andere Person mal gesagt, es soll da vor 1961 irgendwie zwischen Eingang Gotha-Platz und jetzigen Gartenbaumuseum mal so eine Art Automatenstraße gegeben haben, dass da Verkaufsautomaten aufgestellt gewesen sind für Getränke und irgendwelche Essenssachen oder Kleinzeug. Was war das für eine Aktion?
Also wir haben intensiv recherchiert. Der Dietrich Hagemann, der hat mir das erzählt als Zeitzeuge und Egerpark-Freunde-Vorsitzender, der kennt das auch als Kind noch. Es waren wohl die ersten Automaten der DDR und die waren aufgestellt an der alten Verwaltung, Herr Ruder. Das war, gab es ein überdachter Bereich, da gibt es auch historische Fotos. Und da konnte man wohl auch Westcola kaufen. Also das wurde wohl auch mit so einem Sirup angemischt. Und das war wohl was ganz Neues damals, auch für die DDR-Bürger, dass es jetzt Automaten gibt mit einem Becher, ja, wo man dann sich das Getränk holt. Aber die waren wohl sehr oft auch ausverkauft oder defekt. Das lief jedenfalls nicht lange. Leider haben wir im Archiv keine richtigen Unterlagen dazu gefunden. Aber es ist ein spannendes Thema, wie das damals war mit den Automaten.
Und besagte Person hatte mir auch gesagt, es musste auch von 1961 irgendwie eine Art Kleintier schauen, eben an der gleichen Stelle zwischen Gotha-Platz und Gartenbaumuseum gehabt, wo irgendwie sich die Leute, ja, irgendwie so Hasen oder sowas ähnliches da in Käfigen anschauen konnten und da eine Art Kleintierschau hatten. Was wissen Sie davon?
Ein Kleintier weniger. Ich glaube, es gab so eine Art Wildgehege mal dort unten in dem Waldpark. Aber da fehlen auch die Unterlagen. Also es sollte auch 1961 in dem Waldpark eine Campingschau gegeben haben. So sagt es zumindest der Flyer von 1961. Aber man findet leider, haben wir noch keine Unterlagen im Archiv gefunden, was konkret dort gemacht wurde. Also es bleiben doch viele spannende Fragen unbeantwortet.
Also liebe Leute, ihr merkt das jetzt schon, dass viele Fragen sich hier schon in diesem Gespräch auftun. Und da ihr jetzt erst einmal das Gesagte sacken lassen könnt, spiele ich jetzt mal ein paar Takte Instrumentalmusik.
Thank you.
Jawohl, und weiter geht das mit dem Gespräch zum Egerpark. Erfurt blüht 1950. Ja, was wurde so zwischen Erfurt blüht und der eigentlichen Eröffnung, internationale Gartenbauausstellung 1961, so alles verändert oder neu errichtet im Bereich vom jetzigen Egerpark?
Das war einiges, Herr Ruder. Man hat die Flächen der heutigen Staudenschau angelegt. Da hatte man 1955 schon zur Samenexportschau schon Staudenflächen gezeigt. Dort hat man dann die Wasserachse gebaut, die bis heute da ist. Man hat die ganzen Ausstellungshallen errichtet bis zur Eröffnung 61. Man hat den ganzen Festplatz gebaut. Man musste ja auch einiges zurückbauen. Da zur Samenexportschau gab es ja eine Obstanlage noch im Bereich der Tankstelle dort. Es gab Ackerflächen, die urbar gemacht werden mussten, Wiesen angelegt werden. Das große Blumenbeet musste gestaltet werden. Und es war ja in großen Teilen dort auch eine kahle Fläche. Sie mussten ja jetzt auch raumbildende Gehölze pflanzen, auch was in die Höhe bringen. Da kamen aus der Baumschule, spät aus Berlin kamen da schon Großgehölze, die mit Autokran damals gesetzt wurden. Das war auch schon ein Highlight, wenn die dort solche großen Bäume in Baumgruppen gesetzt hatten, damit das 1961 nicht so spillrig aussieht zur Eröffnung. Das waren schon Highlights. Also man musste ja dort das komplette Gelände dann für diese Schau 61 dann neu gestalten, die Wege bauen, überarbeiten, die ganzen Wasserspiele, die wir heute noch kennen, am Festplatz, im Dahlienbecken, im Dahliengarten, das hat man alles errichtet dann in diesem Zeitraum.
Zurückbauen, heißt das jetzt, dass im Grunde genommen die noch vorhandenen Sportanlagen bis einfach pauschal 1955 dann alle komplett verschwunden sind?
Ja, die mussten dann alle verschwinden und da ist nichts mehr davon da.
Aber man weiß ungefähr noch, wo was ist irgendwie.
In dem Plan von 1955 können Sie das genau noch ablesen, wo die zumindest die Tennisplätze waren. Und auch in den anderen Plänen können Sie gut ablesen, wo damals der Sportplatz lag, der Tennisplatz und die anderen Anlagen. Ja.
Und liebe Leute, andere Anlagen, was gar nicht mal so viele Leute hier wissen, das große Fußballstadion von Erfurt, das war auf dem Petersberg. Ist dann später halt zum Steiger kam und zum Steigerwaldstadion wurde. Mhm. Am 26. August 1958 beschloss das Zentralkomitee der SED die Gründung der internationalen Gartenbauausstellung der DDR auf dem Syriaksberg. Ja, warum hat man das jetzt genau für dieses Gelände beschlossen?
Also zum einen, weil Erfurt eine Wahnsinns-Gartenbautradition schon hat, ist die Wiege des deutschen Gartenbaus hier in Erfurt und weil man natürlich auch zwei erfolgreiche Schauen gemacht hat mit Erfurt Blüten 1950 und auch mit der Samenexportschau 1955, zwei erfolgreiche Schauen jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht hat. Ich nehme mal die Schauen vor dem Ersten Weltkrieg dort aus. Und da hat man in Berlin beim Zentralkomitee den Beschluss gefasst und auch beim RGW, also beim damaligen Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, für die sozialistischen Länder eine sozialistische Gartenschau zu entwickeln. Also das gegenteilige Pendant zu der damaligen Bundesrepublik, wo man Bundesgartenschauen durchgeführt hat und das immer an wechselnden Standorten. Hier hat man sich entschieden, an einem Standort in Erfurt das durchzuführen. Man hat damals den Standort in Markleberg bei Leipzig, die Agra für die landwirtschaftlichen Schauen festgelegt und Erfurt für die Gartenbauschauen auf Grundlage dieser Historie und vermutlich auch, sagen manche, durch die innerdeutsche Nähe zum Grenzübergang Eisenach-Herleshausen, weil in der Anfangszeit auch viele internationale Gäste aus der Bundesrepublik kamen, aus Holland, die auch sich hier mit Produkten beteiligt haben.
War die ganze Sache jetzt nur national geplant oder hat man auch schon dran gedacht, die Sache für die sozialistischen Bruderländer zu erweitern?
Man hat das schon international geplant, auch in dem ersten Jahr. Und man hat dann die Hallen auch den jeweiligen Ländern zugesprochen. Also die Halle 7 war die Halle der Sowjetunion vom großen Bruder. Der hatte die größte Halle gegenüber vom Festplatz. Und so gab es dann für die jeweiligen Länder, die sich beteiligt haben, CSSR, Halle 2, Ungarn, Halle 3, Rumänien, hatten dann die jeweiligen Länder ihre Ausstellungshallen und haben dort ihre Themen präsentiert. Und die heutigen Hallen, die man im Park sieht, die Holzhallen, die noch da sind, 2, 3, 4, das waren früher die Hallen 11, 12, 13, weil die Nummer Nummerierung anders war. Es ging vom Haupteingang zur Halle 1 und dann rechts rum die Nummerierung und dann links Richtung Park. Das waren die Hallen, die waren der DDR vorbehalten und da hat man Zierpflanzenbau gezeigt, Floristik und Gemüse.
Heißt das jetzt, dass es viel mehr Hallen gegeben hat, die jetzt im Grunde genommen im Bereich vom Mitteldeutschen Rundfunk, aber vielleicht auch noch ein paar Meter weiter bis zur Messe sich befunden haben?
Ja, auf jeden Fall. Also Herr Ruder, Sie müssen sich vorstellen, zur Eröffnung 1961 war das Gelände so groß, wie man jetzt den Egerpark kennt, plus diese Gebäude, die auf dem Nachbargrundstück, sage ich jetzt mal, stehen mit dem MDR und dem Kinderkanal. Also es gab die Hallen 1, das ist noch im Egerpark, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zur Gothaer Straße. Und das waren die Ausstellungshallen, die 13 Hallen 1961. Und man hat das Gelände 1966 nochmal erweitert, von 56 Hektar auf über 100 Hektar und hat dann noch die Halle 14 dazu gebaut. Das ist gespiegelt, die Halle 7 nochmal im Geländeteil gen Westen und hat dort noch große Flächenerweiterung vorgenommen und weitere Ausstellungsflächen geschaffen.
Die Vergrößerung der Fläche, es gibt da ja kurz vor der Straße, ich sage es einfach mal von Schmierer nach Hochheim runter, noch diesen großen Parkplatz, der jetzt einfach, naja, als schöner großer Parkplatz dient, hat diese Fläche mit allem Drum und Dran wirklich bis zu dieser Straße von Schmierer nach Hochheim gereicht?
Ja, Sie sehen das gut noch an der Rahmenpflanzung. Also eine Rahmenpflanzung ist so eine Gehölzpflanzung, die eine landwirtschaftliche oder gärtnerische Nutzfläche einrahmt. Und man sieht an dieser Rahmenpflanzung noch diese Ausmaße. Man sieht zum Teil auch die alten Zäune noch. Und bis da hoch ging das Feldgemüse. Hinter dieser Halle 14 oder gegenüber dieser Halle 14, da war früher der Westeingang. Wenn Sie heute gedanklich draußen an der Messe stehen, links den ehemaligen Realmarkt sehen und gegenüber den Parkplatz, den anderen Parkplatz der Messe, das war früher der Parkplatz des Westeinganges und dort gingen die Besucher rein und dann kam dort oben erst noch das Feldgemüse und die Rosenschau. Also es war unwahrscheinlich groß. Man hatte 4 gleich große Schläge für den Gemüseanbau. Man hatte dort einen Brigadestützpunkt Feldgemüse. Das war ein Demonstrationsobjekt, um zu zeigen, wie man im Sozialismus Gemüse anbaut und Obst anbaut. Man hatte eine Laichkühlfläche, eine Riesendemonstration für Gewächshausanlagen, eine Erdwirtschaft. Man hat die Komposterde nicht wie heute einfach irgendwo gekauft. Man hat die selbst hergestellt, Lauberde, Komposterde. Man hat Folienzelte gehabt und man hat auch demonstriert, wie man unter modernen Gesichtspunkten Gemüse anbaut im Gewächshaus mit der Technik erdlose Kultur, mit der richtigen Steuerung. Und das war damals alles Lehr- und Leistungsschau.
Heißt das jetzt, dass sich diese von Ihnen erwähnten verschiedenen Sachen im Grunde genommen zwischen Messehalle und der Straße von Schmierer nach Hochheim befunden haben?
Richtig, richtig.
Und wenn man jetzt die besagte Straße runterfährt, das, was da im Grunde genommen, wenn man also wirklich runterfährt nach Hochheim, links zu sehen ist an Gehölzen, im Grunde genommen bis zur Einmündung der Wartburgstraße, und auch denn zum Rot-Weiß-Gelände sind das noch Gehölzanlagen, die naja die Begrenzung früher gebildet haben.
Genau, rudimentär, ja, auf jeden Fall. Auch die älteren Bäume, ja, auf jeden Fall.
Und diese Rot-Weiß-Anlage, weil mir das gerade jetzt einfällt, gab es die seinerzeit da auch schon oder ist die später entstanden?
Das weiß ich nicht genau. Man meint im Gebreite, das angelegt hat. Aber ich würde es vermuten, dass das sicher auch in der Zeit mitgemacht wurde, aber da bin ich mir nicht sicher. Das könnte später gewesen sein.
Gesamtplaner und Ausführungsleiter des Bauvorhabens war Reinhold Lingner und am 28. April 1961, also vor jetzt etwas über 65 Jahren, wurde dann die erste internationale Gartenausstellung der sozialistischen Länder eröffnet. Was konnten sich die Leute da alles anschauen, was durften Sie in diesen Monaten alles an schönen Sachen erleben?
Es waren auf jeden Fall, es kamen 3,5 Millionen Besucher im ersten Jahr. Das war ein Wahnsinnserfolg. Ist unvorstellbar heute, was das für Besucherzahlen gewesen sein müssen. Das wurde auch beworben. Sie konnten Tickets kaufen von Warschau mit dem Zug bis nach Erfurt, haben wir Flyer im Archiv. Es war alles durchgeplant und durchorganisiert, wie sie auch als Besucher herkamen. Es gab selbst Brigade Flyer, würde ich sagen, wo man die ganzen Brigaden hierher geschickt hat zum Brigadeausflug, und die sollten dann auch auswerten für zu Hause, was sie alles gesehen haben. Und gesehen haben sie unwahrscheinlich viel. Rosen schauen, Floristik schauen, Gemüse schauen. Es gab den Maschinenplatz, Technik. Man hat gezeigt, wie die Mechanisierung im Gartenbau und in der Landwirtschaft erfolgt. Das war ja damals ein Riesenthema, wie man sich die Arbeit erleichtert, wie die erste Technik Einzug hielt in den ganzen Betrieben. Man hat die sogenannten Erfurter Stellagen gehabt. Die ganze Lindenstraße war voll, weil man dort die ganzen Topfpflanzen gezeigt hat, der Erfurter Samenzüchter. Ja, man brauchte ja ganz viele auf den Stellagen Töpfe. Man musste das bestäuben. Man hat die neuen Züchtungen präsentieren wollen. Man hat auf dem Blumenbeet von Adelise Lingner die ganze Pracht gezeigt, der ganzen Sommerblumen. Alles, was in Erfurt gezogen wurde, wurde dort oben präsentiert. Das war eine Lehr- und Leistungsschau der Erfurter Betriebe im Egerpark.
Naja, und wie war das denn 1961 mit kulturellen Veranstaltungen?
Auch die gab es. Wir waren nicht nur ein Gartenpark, sondern auch ein Kulturpark seit jeher. Es gab das traditionelle Lichterfest, was es auch heute noch gab. Es gab damals das Pressefest, was von der Zeitung Das Volk veranstaltet wurde, und viele andere Veranstaltungen. Es gab Tanzbälle in der Glashalle, gab es Dalienbälle, Tanzveranstaltungen. Es gab auf der Freilichtbühne viele Veranstaltungen. Da gab es abends Kino, da gab es Tanzveranstaltungen. Also es gab unwahrscheinlich viele Kulturveranstaltungen im Egerpark, die auch sehr gut besucht waren.
Denn das war ja was Besonderes. Und irgendjemand hatte mir mal erzählt, ich weiß es aber nicht, ob das schon 1961 oder dann etwas später gewesen ist, dass die vielen schönen Gemüsesachen, die man da ja dann auch sich anschauen und auch essen konnte, naja, irgendwann hatten die ein Verfallsdatum und sind dann im Gebiet der Stadt verkauft worden. Was wissen Sie davon?
Also wir haben es zumindest in unseren Unterlagen gefunden, dass sich die Besucher massiv beschwert haben, wenn zum Beispiel die Ungarn oder die Rumänen die schönsten Pfirsiche ausgestellt haben und man hat sich die Nase platt gedrückt, weil man die Pfirsiche nicht kaufen konnte. Und es gab dann auch die Ideen oder auch die Direktiven, auch im Egerpark solche mobilen Verkaufsstellen aufzustellen. Es gibt also auch Archivbilder, wo man im Park ganz viele kleine mobile Verkaufsstellen sieht, wo nicht nur eine Bratwurst verkauft wurde, sondern der Blumenkohl, die Sauerkirschen, die Süßkirschen, was gerade so reif war, oder das, was in der Halle war und vielleicht verkauft werden musste. Da sieht man Bilder, aber ob da nun jeder in den Genuss gekommen ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß nur, dass da immer ein mächtiger Run gab auf diese besonderen Früchte.
Besagte Informationsperson hat mir gesagt, es war sehr schwierig auf dem Domplatz, denn da halt überhaupt noch was abzubekommen, weil die Schlange denn sehr lang geworden ist. Aber es ist ja auch verständlich. In den Folgejahren gab es die Vergrößerung der Fläche, über die wir ja schon gesprochen haben. Es wurde viel gebaut, und dann waren da ja 1974 die Arbeiterfestspiele und die erste Quadrinale des Kunsthandwerks der sozialistischen Länder. Ach ja, komplizierter Begriff. Was hat sich zwischen 1974 und 1989 gegenüber der Eröffnung 1961 alles noch verändert? Denn ich weiß von vielen Bauvorhaben, also was ist da neu hinzugekommen oder auch verschwunden?
Da ist in der Tat nicht mehr allzu viel dazugekommen. Es war ja dann der Garten schon angelegt. Man hat in dem oberen Bereich den Rosengarten angelegt in den 80er Jahren, oberhalb des Westeingangs damals hinter der Halle 14. Man hat ein zentrales Heizkraftwerk gebaut, worauf ich dann nachher nochmal zu sprechen komme, wenn wir um das Thema Rückbau kommen. Und man hat auch für die großen internationalen Rosenschauen dann auch Flächen gebraucht im Park, weil teilweise die Flächen nicht ausreichten, um jetzt bestimmte Rosen auch zu zeigen, wenn große Rosenschauen waren. Das heißt, auf der Blumenwiese rund um die Pavillons gab es deutlich größere Pflanzungen, wo man teilweise auch zu großen Rosenschauen dann was präsentiert hat.
Ich habe da auch was gelesen, dass es da ein Baumschulgelände gegeben haben soll. Was ist damit gemeint?
Also auch das, man hat natürlich auch gezeigt, welche Baumschulprodukte in der DDR verkauft werden. Also wir hatten nicht nur einen Baumschulgarten, wir hatten auch einen Bienenweidegarten, wir hatten eine Bärenobstanlage. Alles das, was 61 schon bei Herr Ruder in Klein da war, auf dem Kleingelände, hat man mit der Geländeerweiterung 1966 noch eine Nummer größer aufgebaut. und etwas größer in diesem neuen Geländebereich präsentiert auch die Anfänge des ersten Schulgartens. Es gab dann einen größeren Schulgarten, der kam hinter die Laichkühlfläche oben am Brigadestützpunkt Feldgemüse und Mustergärten für Kleintierhaltung. Die Versorgung der Bevölkerung war wichtig, also nicht nur mit Gemüse, sondern dass man auch Braten in der Röhre hatte, sage ich mal, ein Kaninchen oder Tauben oder Bienen. Da konnte man jetzt als Besucher sich auch anschauen, wie kann ich dann auch so eine Nutzung in meinem eigenen Garten machen mit der Laube und dann noch ein paar Tiere halten. Das waren so Themen, die dann damals auch eine Rolle gespielt haben.
Und ganz spannend fand ich dann auch, es gab da oben eine Parkbibliothek und einen Lesegarten. Heißt das jetzt, die Leute konnten da sich in der Bibliothek ein paar Bücher ausleihen und sich dann ein paar Meter weiter in den Lesegarten setzen?
Genauso war das. Eine wunderschöne Anlage, leider zurückgebaut worden in den 90er Jahren. Das war neben dem Aussichtsturm ein sehr schöner Garten und die Bibliothek gibt es heute noch, die Bücher im Deutschen Gartenbaumuseum. Aber zum Spielplatz nochmal zu kommen, die Arbeiterfestspiele im Zuge der Arbeiterfestspiele ist der Spielplatz neu geplant worden. 30.000 Quadratmeter neue Spielfläche, ein Sport- und Spielkomplex hieß es damals. Nach ganz modernen Gesichtspunkten sind da errichtet worden, bis hin auch zum Erwachsenenspielen. Ja, wenn ich jetzt an Schach denke, an Kegeln, an Minigolf, das war damals alles schon da und in den Mittelpunkt dieses Spiel- und Sportkomplexes hat man diesen Rundbau gesetzt. Diese abgeworfene Raumkapsel, die da heute noch steht, Architekt Klaus Thiele aus Potsdam, und ist eine wunderschöne Anlage.
Und diese wunderschöne Anlage, dieser Spielplatz, existiert die heute noch in dieser Form oder aber wurde die mal verändert?
Der existiert heute noch in seiner Form, aber ist natürlich aufgrund der Spielgeräte auch verändert worden. Es gibt noch Elemente, die sind zurückzuführen, wie das Gesicht, was am Planschbecken steht. Das Planschbecken ist auch in seiner Form noch da, nur das ist heute mit Edelstahl ausgekleidet, nicht mehr mit Beton. Es gibt die Elefanten noch am Spielplatz, es gibt das Nilpferd noch, es gibt den Rundbau als Gebäude. Und das andere, die Spieltechnik hat sich natürlich verändert in den Jahrzehnten.
Liebe Leute, jetzt machen wir mal wieder ein paar Takte Musik, ehe es dann mit der dritten Runde mit dem Gespräch mit Herrn Lange weitergeht. So, weiter geht es mit dem Eger-Park-Gespräch mit Herrn Lange. Ja, dann kam 1989, dann kam 1990, es kam 1991 und in diesem Jahr gründete sich die Erfurter Garten- und Ausstellungs GmbH und 1995 wurde dann die aktuelle Ausstellungsfläche Eigentum der Stadt Erfurt. Naja, und danach hat sich das dann auch schon wieder geändert. Was passierte alles zwischen 1991 und 2025?
Herr Roder, in dem ersten Abschnitt, den Sie erwähnten, passierte einiges, was bei manchen auch tiefe Wunden gerissen hat, nämlich das ist die Dreiteilung, weil die ist natürlich auch mit einem schmerzlichen Verlust des Arbeitsplatzes verbunden. Sie können sich ja vorstellen, wenn so ein Gelände dreigeteilt wird und zwei Drittel nicht mehr gibt, dann braucht man auch nicht mehr alle Mitarbeiter, alle Gärtner. Es gab das Heizhaus oben in dem oberen Bereich, was die ganzen Gebäude versorgt hat. Das brauchte es nicht mehr, weil es musste ja dann ein kleineres Gelände bewirtschaftet werden. Und es gab damals auch mächtig Diskussionen um die Erhalt der IGA. Was passiert mit dem Gelände? Wie geht es weiter? In welcher Trägerschaft? Wie ist die Finanzierung? Es gab damals schon einen Wahnsinns-Investitions- und Instandhaltungsstau. Auch in den 80er Jahren schon hat man schon viel Pinsel saniert und hinrepariert. Und das war das Ende der DDR. Und das hat erst eine ganze Weile gedauert, bis sich das konsolidiert hat. Und auch seit 2003, seit wir bei den Stadtwerken sind, wurde stückweise dann auch dieser Investition- und Instandhaltungsstau abgebaut. Und da sind wir auch sehr dankbar, dass wir dann auch mit der Buga dann den Park auch grundhaft sanieren konnten. Und es sind natürlich einige Gebäude weggekommen, die es heute nicht mehr gibt. Ich denke jetzt nur an die Gaststätte an der Sternwarte, neben dem Sternwarteturm, an die Gastronomie im Burggraben. Da gab es einen Sektkeller, da gab es eine Brückenkaponier. Es gab ein Südcafé am Südhang, die Freilichtbühne musste schließen. Sie sagten schon, der Lesegarten mit der Parkbibliothek ist verschwunden, ist nicht mehr da. Die Zentralgaststätte als zentrales Bindeglied im Park musste abgerissen werden in Mitte der 90er Jahre. Das sind alle Gebäude, die verschwunden sind, aber es gibt natürlich auch viele Gebäude, die dann auch oder wo man versucht hat, dann auch wieder was zu errichten, wie jetzt Danagil am Standort der Zentralgaststätte und das Gelände natürlich auch aufgewertet hat an vielen Punkten. Und natürlich musste man auch in den ganzen gärtnerischen Anlagen einiges tun. Da war auch vieles in die Jahre gekommen.
Verstehe ich das jetzt richtig, dass im Grunde genommen durch die Dreiteilung viel verschwunden ist und im Grunde genommen unterm Strich nur das Dalakir als großes Objekt neu hinzugekommen ist?
Nein, da ist schon viel mehr dazu gekommen. Also mit der Dreiteilung ist der Rosengarten, der jetzt in den 80er Jahren im oberen Parkteil im westlichen Parkteil eingerichtet wurde, der kam dann im Jahr 99, 2000 dann an den jetzigen Südhang. Also da sind die Rosen auch umgezogen. Wir konnten auch einige Rosen sichern. Natürlich sind Hallen verloren gegangen und auch Gebäude verloren gegangen, die natürlich auch in einem desolaten Zustand waren. Wenn ich jetzt an die Sternwarte denke, da gab es einen Brand in den 90er Jahren, das Gebäude konnte nicht gehalten werden oder auch die Zentralgaststätte, die sind verloren gegangen. Aber ansonsten ist der jetzige Park in seiner Denkmalstruktur komplett erhalten geblieben. So wie es 61 war, mit Ausnahme der Hallen, die es jetzt nicht mehr gibt, Halle der Sowjetunion und der Gebäude, die jetzt auf dem MDR-Grundstück stehen.
Naja, und dann gibt es doch da irgendwie, ich sage es einfach mal ganz einfach, so zwischen Danakil und Haupteingang so eine Art Gebäude, wo jetzt Natura 2000 oder sowas drin ist. Mhm. Was ist das für ein Objekt?
Das ist ein Gebäude, was die Stiftung Naturschutz betreibt. Das ist auch eine Stiftung, was die in Thüringen Naturschutzprojekte betreut, das Grüne Band, also die ehemalige innerdeutsche Grenze und auch ein paar andere Projekte. Und die haben zum Beispiel mit uns vor 2 Jahren ein Naturgartenprojekt im Egerpark umgesetzt und dort wurde in der Kupatur des Gebäudes, was dort zu DDR-Zeiten gab, den sogenannten OGS-Markt. Das ist vielleicht im einen oder anderen auch noch so ein Begriff. Da wurden Obst, Gemüse, Speisekartoffeln hieß das. Da gab es so einen Broilerverkauf und da gab es den Gemüseverkauf. Auf der Kupatur dieses Gebäudes hat man dieses Gebäude neu errichtet vor der Buga.
Und dann hatte mir eine andere Person auch gesagt, in so einem Kleingartenvereinsheim, da hat die Person nach 1990 irgendwie noch Disco-Veranstaltungen mitgemacht. Das muss doch so ein Objekt sein, was da ein bisschen versteckt liegt. Ist das richtig?
Richtig, das ist der sogenannte IGA-Club. Das war das Vereinsheim, das Clubhaus der Kleingärtner am Nordhang, direkt am Nordhang gelegen zwischen dem heutigen japanischen Garten und Danaki. Dort war bis in die 2010er Jahre eine Diskothek drin, ja. Das stimmt.
Ja, also ich habe nach dem Gebäude etwas suchen müssen bei meiner Schleicherei auf dem Egerpark-Gelände. Ja, wie wird denn jetzt der Egerpark aktuell genutzt und bewirtschaftet?
Also wie das sich für einen Garten, wie ein als Gartendenkmal auch genutzt wird. Gell? Wir haben ja die Pflanzflächen, die Themengärten, die sich seit 1961 teilweise nicht verändert haben, wie den Irisgarten, den Karl-Förster-Garten. Wir haben die Staudenschau, die seit 1961 dort an dem Standort ist, den Skulpturengarten. Wir haben das große Blumenbeet als Markenkern, die große Blumenwiese. Und die Flächen werden natürlich auch zur Veranstaltung von den Besuchern benutzt, können natürlich auch als Ruhezone dienen. Der Spielplatz ist nach wie vor da, wird sehr gut angenommen von den Familien. Die Gastronomie wird genutzt und so ist das nach wie vor so, wie vor 65 Jahren. Ein Kultur- und Freizeitpark für die Erfurter, aber auch für darüber hinaus für die Touristen und für Menschen, die hier Erholung suchen und sich einen schönen Gartenpark anschauen wollen.
Wenn jetzt irgendeine Person doch sagt, ach ja, den Egerpark, den muss ich mir mal anschauen. Oder wenn eine andere Person sagt, naja, ich war jetzt lange nicht da oben, ich müsste da ja mal wieder hoch. In welchen Ecken des jetzigen Egerparks finden sich denn richtig schöne Besonderheiten, versteckte Schönheiten oder besondere Objekte, wo die Leute im Grunde genommen mal durch die Gegend schleichen müssen, um diese schönen Sachen zu sehen? Wo sollten sie hinschleichen?
Das ist eine sehr schwierige Frage, Herr Ruder, die Sie da gestellt haben. Also wir haben zum Beispiel eine sehr umfangreiche Skulpturensammlung. Das sind Auftragswerke, die man 1961 angeschafft hat für die IGA. Da haben viele namhafte Künstler der DDR mitgewirkt. Das ist eine sehr umfangreiche Sammlung. Ich denke da jetzt zum Beispiel an Christa Sammler, das Mädchen mit Apfel oder der Mundharmonikaspieler. Da gibt es ganz, ganz viele figürliche Plastiken, die Sie im Park anschauen können, was sehr schön ist. Erhard Steffke zum Beispiel, auch ein Architekt, der den Irisgarten geplant hat, der hat raumbildende Elemente geplant. Formsteinwände, auch ganz typisch, kennen Sie vielleicht aus den Neubaugebieten der DDR mit so großen Betonwänden, die gewisse Form haben. Da gibt es auch modulare Prinzipien. Für die IGA wurden die speziell angefertigt und in dem heutigen Bienengartner oder dem früheren Bungalowgarten stehen die sind diese Wände aus Keramik gebaut worden. Also ein wunderbares Einbauteil im Garten, was ich sehr mag.
Naja, und mit den Besonderheiten oder Schönheiten meine ich ja auch die alten Bäume oder ich meine auch andere schöne Pflanzen, egal jetzt welche Art. Wo sollten die Leute dahin schleichen, um sich solche Pflanzen, solche besonderen Pflanzen mal anzuschauen?
Na, da kann man in jeden Themengarten gehen, da gibt es besondere Pflanzen. Also die haben wir auf der Staudenschau, die haben wir auch jedes Jahr besondere Pflanzen. Das ist auch das Besondere im Park, dass wir so ein Reichtum, so eine Vielfalt bieten an Themengärten. Und da ist für jeden Gartenliebhaber etwas dabei. Egal, ob er jetzt ein Fan der Sommerblume ist, ein Kakteenliebhaber, dann geht er ins Danaki oder tropische Pflanzen mag. Oder ein Dahlien-Spezialist ist, dann geht er in Dahlien. Pelargonien haben wir eine große Sammlung. Ist er ein Irisfreund, wir haben eine riesige Sammlung im Irisgarten. Ist er ein Freund der fernöstlichen Gartenkunst, dann schaut in den Japan-Garten, ist er ein Freund von Karl Förstern und seinen Staudensortimenten, geht er in den Förstergarten. Also wir haben eine so breite Palette, dass man das gar nicht so einfach mit ein paar Worten beschreiben kann.
Und wenn die Person Fan von Wasser ist, da gibt es ja auch diverse Wasserspiele, da gibt es auch die Wasserachse, die gar nicht mal so klein ist. Ich bin jedes Mal aufs Neue überrascht, dass es doch, naja, ein paar Meter Ausmaße hat, die ganze Sache. Aber Herr Lange, was plant der Betriebsleiter des Egerparks für die Zukunft?
Vielleicht, um den Satz zu ergänzen mit dem Wasserspiel, die Wasserachse hat 1800 Quadratmeter. Das ist schon eine Länge, gell? Das ist schon keine kleine Fläche. Aber die Herausforderung für mich, die sehe ich für mich als Betriebsleiter, den Erhalt der Gartenanlage, als Generationsaufgabe, den weiterzufahren und so zu erhalten, dass er für nachfolgende Generationen erhalten bleibt. Das ist für mich die wichtigste Aufgabe, dass der so erhalten bleibt. Dann haben wir die Herausforderung des Klimawandels. Was passiert mit unseren alten Bäumen, auch mit den Baumveteranen? Was passiert dann in den nächsten Jahren? Was können wir pflanzen? Wo müssen wir was verändern? Es wird immer trockener, heißer, das Klima. Und was auch ein Thema ist, demografischer Wandel. Es gehen viele Menschen demnächst auch in Thüringen in Rente. Wie begeistern wir junge Leute für diesen Beruf, den Gärtnerberuf? Das ist ja kein leichter Beruf. Jeder, der im Garten arbeitet, weiß, dass das auch mal mit Zwicken im Rücken verbunden ist und dass es auch beim Wetter schwierig ist. Und die Zipperlein nehmen zu, wenn ich 50 Jahre alt bin, tut mir der Rücken weh. Also fit ins Alter kommen, fit bis zur Rente, das sind die Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen.
Und was könnte man da in Sachen Kulturveranstaltungen so in den nächsten Jahren oder vielleicht auch sogar schon Jahrzehnten noch alles über die Bühne bringen, bei dem vielen Platz, der da oben ist?
Da sitzen wir auch gerade dran, Herr Ruder. Wir arbeiten auch an einem Konzept. Da wird auch noch mal geschaut, welche Veranstaltungen haben wir gerade im Egerpark. Das sind nicht gerade wenig. Wie viel Personal haben wir? Was kann man in Zukunft noch machen? Welche Veranstaltungsformate machen auch Sinn?